Bedecke deinen Himmel, Zeus. So beginnt Goethe sein berühmtes Gedicht Prometheus und schließt mit: Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. Prometheus, die Figur, die ganz entscheidend ist auch für das faustische Menschenbild, das Spengler in Europa kennt, an Gott gerichtet. Eine Ansage, eine Haltung, in der viele Transhumanisten fälschlicherweise, wie ich meine, eine Vorform ihrer Ideologie erkennen. Herzlich willkommen und einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute im letzten Vortrag des großartigen Seminars bis jetzt über den Transhumanismus sprechen darf. Als letzter Vortragender habe ich mir gedacht, hatten eigentlich die Möglichkeit, endlos lang zu reden, weil keiner danach kommt. Aber ich bin gerade eines Besseren belehrt worden und möchte daher in dem Programm des heutigen Vortrags knapp einige Bereiche skizzieren. Wir gehen zuerst auf den Begriff des Transhumanismus ein. Ich grenze ihn vom Posthumanismus, vom technologischen und kritischen Posthumanismus ab. Möchte dann den Transhumanismus als ein philosophisches, als ein technologisches und vor allem als ein technoreligiöses Phänomen umschreiben. In der nächsten Frage geht es darum, wie realistisch sind diese absurden Träume, die wir jetzt gemeinsam uns anschauen werden. Ich möchte dann schließlich, weil der Titel ja auch auf Nietzsche eingeht, Gott sei Dank wurde einiges von diesen Fragen bereits vorweggenommen, die Frage stellen, ob Nietzsche Transhumanist war und wie vielleicht Rechte aus meiner persönlichen Sicht zum Transhumanismus stehen sollten. Der Transhumanismus, wir beginnen ganz klassisch mit dem Begriff. Trans, glaube ich, brauche ich den meisten Lateinern nicht erklären. Und wir wissen auch, wo Trans draufsteht, ist meistens was Blödes drinnen. In dem Fall nicht anders. Überschreiten, jenseits von. Und der Humanismus als Begriff ist das, was der Transhumanismus überschreiten und wir werden sehen, eigentlich verschärfen und extremisieren möchte. Er entsteht aus Diskursen der Philosophie, der Sozial- und der Kulturwissenschaften und der Neurowissenschaften, der Informationswissenschaften, der Robotik und ist befindlich im Grenzbereich zwischen der philosophischen Anthropologie und der Technikphilosophie, was sie natürlich auch am Ende dieser Tagung zu einem sehr guten Endpunkt macht. Es gibt sehr viele Autoren, die auf den Transhumanismus aus verschiedenster Richtung eingehen, Philosophen, Science-Fiction-Autoren, nur ein paar Erwähnungen, Kurzweil, Bostrom, Hathaway, Morawetz und auch so Paradiesvögel wie Preciado. Im deutschsprachigen Raum interessanterweise bekam bereits 1999 in einem Tabubruch, der mir wieder gewahr wurde bei der großartigen Rede von Erik Arends, der Transhumanismus einen Schub und zwar in Peter Sloterdijks Rede über den Menschenpark 1999 im Schloss Elmau. Dort plädierte er für eine Ethik des anthropotechnischen Machtgebrauchs und eine biopolitische Mobilmachung. Der Transhumanismusbegriff hingegen tauchte das erste Mal bei Dante auf. Und zwar in der Göttlichen Komödie spricht Dante davon, da schweift der Dante durchs Jenseits und bevor er dann in die himmlischen Gefilde gehen darf, muss er transhumanare. Transhumanisieren, was das bedeutet, ist mit Worten nicht zu sagen, doch wenn Gnade es erfahren lässt, dem sind Beispiele genug. Damals allerdings ist dieses Überschreiten, die Selbsttranszendenz, eine Sehnsucht des Menschen, eine göttliche Gnade. In der konkreten Bedeutung des Transhumanismus, auf die ich gleich eingehen werde, taucht er zum ersten Mal, ganz bewusst benannt, in Schriften von Julian Huxley, dem Bruder von Aldous Huxley. Wir haben gestern ein bisschen sein wichtigstes literarisches Werk auch analysiert auf. Er sagt in einer Rede, es ist die Idee, dass die Menschheit versucht, ihre Begrenzungen zu überwinden und zu vollerer Entfaltung zu gelangen. Weiters, wir können mit Recht daran glauben, dass diese Möglichkeitsbereiche existieren und dass die gegenwärtigen Begrenzungen und elenden Frustrationen unseres Daseins in hohem Maße weitgehend überwunden werden können. Die menschliche Spezies kann, wenn sie will, über sich hinauswachen, sich selbst transzendieren, daher trans, nicht nur sporadisch ein Individuum, hier auf eine Art, auf eine andere Art, sondern die gesamte Menschheit als solche. Der Transhumanismus ist also ein technologisches und politisches Projekt zur Überwindung, eigentlich Durchwindung des Menschseins und der Conditio Humana. Und auf den Begriff brachte das der mittlerweile in weiten Kreisen bekannte Historiker, Philosoph Yuval Harari, indem er dem Homo sapiens einen Homo Deus gegenüberstellt, zu dem wir mit und dank der Technologie werden sollen. Wir gehen nun auf drei Erscheinungsformen des Transhumanismus ein: den philosophischen Transhumanismus, den Transhumanismus als technisches Projekt und als religiöse Techno-Religion. Es gibt den Transhumanismus als Begriff, den ich gerade umrissen habe. Der technologische Posthumanismus, der will gar nicht mehr den Menschen erweitern und verbessern, sondern er will eigentlich etwas Neues schaffen, eine neue Spezies oder vielleicht eine neue KI, die den Menschen bruchlos ablöst. Und der kritische Posthumanismus, der ist etwas ganz anderes, der speist sich vor allem heute aus postmodernen und linken Quellen, der will in einer anti-essentialistischen Kritik die normierende Wirkung, die Herr Dr. Lehnert uns auch geboten und beschrieben hat, aller Menschbegriffe und menschlichen Fassungen kritisieren. Kurz, das, was wir als Mensch verstehen, ist eigentlich eine weiße, fallogozentristische, maskuline etc. Setzung. Also das ist vor allem eine Kritik, die von der postmodernen Linken betrieben wird, dieser kritische Posthumanismus. Es gibt auch einige linke Auffassungen und Richtungen. Der Transhumanismus will den Menschen abschaffen. Er richtet sich damit gegen die Signaturen der Kontingenz des Menschen, namentlich Leiblichkeit, Endlichkeit, Situiertheit, Vulnerabilität. Er nimmt den Mensch als Mängelwesen wahr, er leugnet die Mängel des Menschen nicht, diese Mängel werden vor allem körperlich bezeichnet, und er will sie technologisch abschaffen. Insofern ist er eine Utopie. Wir haben einige Menschheitsdefinitionen heute gehört, das Zoon Politikon, Zoon Logon, Echon, das Mängelwesen. Ich finde, die beste Definition des Menschen stammt vom späten Heidegger. Die Sterblichen, die Menschen sind die Sterblichen, die im Gefährt den Göttlichen gegenüberstehen. Und genau diese Conditio Humana, dass der Mensch sterben kann und sterblich ist, am Ende des Vortrags komme ich darauf nochmal zu sprechen, will der Transhumanismus abschaffen. Er will durch die Technologie eine radikale Steigerung der menschlichen Fähigkeiten, ein Abschaffen aller körperlichen Begrenztheit des Menschen und schließlich eine Überwindung des Todes selbst bewirken, indem der Mensch unsterblich wird. Und ich bin sehr froh, jetzt referieren zu können und direkt zu verweisen auf den hervorragenden Vortrag von Dr. Thor von Waldstein, der voller Begriffsperlen geborgen aus Klages und auch selbst geformt glänzte. Denn genau dieser Rationalismus, diese kartesianische Ontologie und der neuzeitliche Subjektivismus ist die philosophische Wurzel, meiner Ansicht nach, des Transhumanismus. Er speist sich aus Descartes und Darwin. Und was im Transhumanismus befreit, befähigt und ermächtigt werden soll, ist nichts anderes als das kartesianische Subjekt, auf dem auch das gesamte liberale Menschenbild, die liberale Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie meiner Ansicht nach letztlich fußen. Ontologie und Metaphysik, das sind hervorragende und für mich sehr, sehr spannende Gebiete, und ich könnte jetzt die ganze Stunde über die kartesianische Ontologie und Metaphysik sprechen, aber auch in einem Frühstück mit dem vorgenannten Vortragenden hat er mich daran ermahnt, an die Zuhörer zu denken, und ich weiß nicht, ob ihr eine ganze Stunde darüber zuhören wollt. Daher ganz kurz gefasst, es findet ein Polsprung statt. Die mittelalterlich-scholastische Ontologie sieht den Menschen primär als Geschöpf Gottes, als ens creatum. Insofern ist Gott das Realistischste. Für den mittelalterlichen Menschen ist die Realität, das Sein Gottes, wahrer als das Sein von diesem Raum, von jedem einzelnen Menschen, von dem Baum da draußen. Gott ist das Realistischste, und von Gott als Schöpfergott leiten sich alle Dinge ab, die von Gott geschaffen in einer sinnhaften Ordnung zueinander stehen, ihre eigenen Seelenqualitäten, ihre eigenen Werte haben. Diese Seinsicht, in der der Mensch vermittels des Glaubens sich aus der Sicht Gottes betrachtet und wenn er sich, zu sich selbst kommen möchte, auch zu Gott kommen möchte, entsteht in Descartes ein radikaler Wandel. Das Realistischste für Descartes ist das Bewusstsein, und zwar das nackte Bewusstsein, das dem methodischen Zweifel standhält. Wenn ich alles bezweifle, alles für mich ein Traum sein könnte, eine Erfindung, eine Einbildung, bleibt am Ende nur das nackte Cogito Ergo Sum. Der Satz, der sich selbst in einer ständigen Selbstbestätigung in seiner Existenz aufrechterhält. Diese Rationalität und dieser Rationalismus, dieser Subjektivismus stammt, wie Heidegger sagt, aus der Grundstimmung des Zweifels. Und aus einer Grundstimmung des Zweifels und Unbehaustheit erfolgt erst die Frage an die Welt, die radikale Bezweiflung. Was dieser Bezweiflung standhält, ist das Subjekt als ein Willenspartikel, das ebenfalls das Sein und die gesamte Ontologie der Rationalität unterstellt. Denn wie der Glauben, das mittelalterliche Weltbild trägt, so trägt die Ratio, die rationale Frage, das Berechnende, was kann ich beweisen, ja, das Subjekt als Zentrum der gesamten neuzeitlichen Ontologie. Daraus entsteht ein erkenntnistheoretischer Solipsismus, eine Unfähigkeit, die vielen Objekte, die uns entgegenströmen, Gott wird zu einem Gedanken von vielen dieses Subjekts, in eine Ordnung zu bringen, außer die radikale Reduktion auf die Quantität, auf das Rechnerische, das Berechenbare. Und so flüchtet dieses Subjekt in einer Welt der Objekte in die Technologie und frisst sich quasi aus Frust und Angst und Stress eine Fetthülle der Technologie an, die eine Ordnung und eine Sicherheit, eine Besicherung in diese Welt der Objekte bringt. In der Konsequenz sieht auch Heidegger die Technik und in der Konsequenz muss man den Transhumanismus meiner Ansicht nach betrachten. Denn mit Descartes kommt die Sicht auf die Welt als Maschine auf. Der Körper wird zur Körpermaschine, die Tiere werden zu Maschinen, die von Gott programmiert wurden, die ganze Welt wird als Uhrwerk betrachtet. Und in einem weiteren Entwicklungssprung der Technik sehen wir heute, unser Gehirn ist eine Festplatte, wir betrachten, unser gesamten Körper eigentlich mittlerweile wie eine Hardware. Und dieses Denken hat seine Wurzel im Denken von Descartes. Im Transhumanismus wird der Anthropozentrismus zugespitzt und so scharf, dass er den gesamten menschlichen Leib wegschneidet. Und was sich heute herausschält aus tausenden Grenzüberschreitungen und Transbewegungen, transsexuell, transnational, transreligiös, als der Mensch, der sich selbst verwirklichen will, ist nichts als dieses Willenspartikel, dieses Subjekt, das Descartes beschreibt, dem alles andere, seine Geschlechtlichkeit, seine Körperlichkeit, seine Herkunft eigentlich zu einer bezweifelbaren Mutmaßlichkeit, zumindest etwas einer Veränderbarkeit geworden ist, die es seinem Willen unterwerfen kann. Diese technologische Befreiung des Subjekts zur totalen Freiheit und Beherrschung nicht nur der gesamten es umgebenden Natur, sondern auch des eigenen Körpers und der eigenen Körperlichkeit wird dann von Transhumanisten, namentlich dem vorerwähnten Bostrom, folgendermaßen antizipiert und erhofft. Ich zitiere: Sie haben gerade Ihren 170. Geburtstag gefeiert und fühlen sich stärker als je zuvor. Jeder Tag ist eine neue Freude. Sie haben völlig neue Kunstformen erfunden, die die neuen, neuartigen kognitiven Fähigkeiten und Sensibilitäten nutzen, die Sie entwickelt haben. Und Ray Kurzweil: Wir werden in der Tat alles verwirklichen, was wir Menschen wertschätzen, aber auf einem höheren Niveau. Und Bostrom steigt sich dann dazu zu sagen, dass diese transhumanen Menschen mit geboosterten Gehirnen Musik komponieren werden, gegen die Mozart wie Aufzugmusik klingen wird. Zitat Herr Bostrom. Soweit zu den philosophischen Grundlagen des Transhumanismus. Wir kommen jetzt zur technologischen Frage und darüber möchte ich ein bisschen länger reden, weil es sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Konkret entsteht der Transhumanismus aus einem einzigartigen und neuartigen Phänomen, die Technik, die in ihrem Fortschritt den Menschen viel mehr Machtmöglichkeiten gibt, ermöglicht es seit einiger Zeit erstmals nicht nur zu heilen, sondern auch systematisch zu verbessern. Es gibt hier zwei Beispiele, nämlich die plastische Chirurgie und Viagra. Die plastische Chirurgie wurde eigentlich entwickelt, um Kriegsversehrten, deren Gesichter zerfetzt waren von Schrapnellen, ein normales Aussehen zu ermöglichen. Rasch erkannte man aber, dass man auch das normale Aussehen verbessern und Schönheitsnormen angleichen kann. Und so wurde es für Menschen, die es sich leisten konnten, mittlerweile betrifft das immer mehr Menschen, möglich, ihr Aussehen zu verbessern. Das ist bereits eine Form von Transhumanismus. Ebenso das vorerwähnte Potenzmittel, das eigentlich auch vor einen medizinischen Zweck hatte. Und diese Erhöhung der sogenannten Baseline der Gesundheit, die vor allem Harari bemerkt, versteigert sich maximal durch neue Technologien, Nanotechnologien, Biotechnologien, Embryoselektion, die Möglichkeit, immer stärker und intensiver erstens unsere gegebene Körperlichkeit zu verändern, ebenso aber auch bei der Zeugung des Menschen in der Ur- und Keimphase in diesen Wachstumsprozess einzugreifen. Ich unterscheide der Übersicht halber zwei transhumanistische Wege, den exoterischen und den esoterischen Weg. Der exoterische Weg, der will vor allem über Körpermodifikation, über Nanoschwärme, über Maschine-Geist-Schnittstellen im menschlichen Körper verbessern und seine Lebensfähigkeit ebenfalls durch eine Gesundheitsüberwachung, künstliche Organe, Transplantationen, eine Cyborgisierung, eine Prosthetik so lange wie möglich verlängern und eben auch seine Fähigkeiten steigern. Der esoterische Transhumanismus geht einen anderen Weg. Er will das Bewusstsein in einen Datensatz ausdrücken und hochladen. Er will direkt das menschliche Bewusstsein zu einem Datensatz machen, das dann auch von Maschine zu Maschine oder gezüchteten Körper zu gezüchteten Körper übertragen werden kann. Er arbeitet vor allem an einer endgültigen Erforschung des Gehirns, baut auf physikalischen Verständnissen des Geistes auf und arbeitet ebenfalls an Immersionstechniken, die uns immer stärker über die afferenten Nervenbahnen ermöglichen, direkt digitale Welten in unserem Kopf zu erleben. Diese beiden Wege wiederum hoffen auf ein Ereignis, mittlerweile auch schon ein Mythos, das sich Singularität nennt. Und ich möchte ganz kurz nur in die Runde fragen, wer schon mal davon gehört hat, kurz die Hände heben und umlassen. Dann werde ich ganz kurz nur kurz erklären, was damit gemeint ist. Die Singularität ist eine Idee eigentlich, die insbesondere von Ray Kurzweil popularisiert wurde. Was bedeutet das? Sobald es eine KI gibt, also eine künstliche Intelligenz, die in der Lage wäre, eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, die besser wäre als sie, würde die wiederum eine KI erschaffen, und zwar 10% schneller und 10% besser. Und die würde wiederum eine KI erschaffen, die wiederum schneller und besser ist. Das wäre ein Prozess, an dessen Ende ein Super- und Hyperrechner stünde. Es gibt einige Gesetze und Überlegungen, Extrapolierungen, die darauf hinweisen. Das Moore'sche Gesetz zum Beispiel, das beobachtet, wie Rechnerleistungen steigern. Und es besteht natürlich auch eine Wechselwirkung zwischen Werkzeugen und Fertigungstechnik. Ein Beispiel, um das verständlich zu machen: Irgendwann wurde die erste Drehbank von Hand gefertigt. Es gibt wunderschöne erste Maschinen, die noch von Handwerkern gefertigt wurden. Mit dieser Drehbank konnte man aber dann Bauteile bauen, mit denen man eine neue Drehbank bauen konnte, die logischerweise besser funktionierte als diese Drehbank. Und mit dieser neuen Drehbank konnte man eine bessere Drehbank bauen, bis schließlich irgendwann einmal eine Drehbank die Bauteile für einen 3D-Drucker gebaut hat. Und Transhumanisten und Futuristen nehmen an, dass auch das bei der KI passieren wird. Und diese Singularität würde über ihre maximale Rechenleistung alles, wie Galilei gesagt hat, was berechenbar ist, berechnen, was nicht berechenbar ist, berechenbar machen. Und alle technischen Dinge, die für uns jetzt noch im Möglichkeitsbereich sind, zum Beispiel Fusionsantriebe, möglich machen. Danach würden wir in eine Post-Scarcity, also eine Gesellschaft ohne Knappheit, eintreten. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, zum dritten Aspekt auf den Transhumanismus, nämlich Transhumanismus als religiöses Phänomen, als Technoreligion. Denn es ist nicht nur ein neutrales, denkbares Phänomen, das aufkommt, basierend auf einem rationalistischen, neuzeitlichen Subjektivismus. Es ist mittlerweile auch zu einer Art Religionsersatz für viele geworden. Das ist eine neue Entwicklung der letzten Jahre. Der Transhumanismus bekommt hier erstens einen moralischen Imperativ und zweitens die Funktion einer Sinnstiftung. Der moralische Imperativ lebt in der Abschaffung des Leidens. Wenn wir diese transhumane Zukunft erreichen, können wir alle Krankheiten heilen. Blinde können wieder sehend werden, Lahme können wieder gehen. Wir können alle Probleme der Welt lösen. Viele Leute, die das betreiben, auf die Singularität und Transhumanismus hoffen, fühlen sich dazu moralisch genötigt und gerechtfertigt. Der zweite Punkt ist interessanter, denn viele Leute betrachten im Transhumanismus den nächsten logischen, notwendigen Evolutionsschritt des Menschen und sehen darin auch eine Sinnstiftung, sich entsprechend zu verhalten und sich ebenso wie der Homo sapiens andere Menschenformen vor ihm ausgerottet haben soll, nicht gegen diesen Schritt zu wehren, sondern ihn sogar voranzutreiben. Und ich habe jetzt aus einigen Autoren eine kurze Heilsgeschichte des Transhumanismus kondensiert und möchte euch die vortragen. Das klingt völlig absurd, aber es gibt tatsächlich sehr viele Leute, Futuristen, Transhumanisten, Posthumanisten, technologische, die davon überzeugt sind und die das gut finden. Die vortechnologische Zeit ist ein dunkles Jammertal. In diesem Jammertal flackern in Göttergeschichten, in Visionen von Engeln nur Hoffnungen. auf diese transhumane Zukunft in den menschlichen Mythologien, die von Transhumanisten frei nach Marx und Feuerbach ebenfalls nur als Wunschvorstellungen eigentlicher materieller Macht verstanden werden. Es gibt erste Propheten dieser neuen Technoreligion. Sie werden vor allem in den zu Recht oder zu Unrecht verbrannten Forschern wie Galilei und anderen gesehen. Schließlich befinden wir uns jetzt in den Phasen der Vorwehen. Erstmals wären diese Dinge denkbar. Erstmals werden sie diskutiert und debattiert. Wir werden später sie nicht von irgendwem, sondern von sehr mächtigen und bedeutenden Menschen. Um dann in Technomessias der Singularität Wirklichkeit zu werden. Die Singularität hat eine messianische Komponente in transhumanistischen Technikphilosophie und dieser Messias leitet eine Paradiesphase ein. Die Post-Scarcity Society, alle Krankheiten können geheilt werden, alle Visionen, die wir hatten, von Hoverboards bis hin zu fliegenden Autos werden möglich, man kann beginnen, das Universum zu erforschen und zu kolonialisieren, aber es endet hier nicht, es geht weiter. Denn wir herrschen über diese neue KI, die entwickelt wurde. Wir bauen eine Art Käfig für sie. Der vorerwähnte Bostrom denkt nur darüber nach, wie wir eine neue Super-KI beherrschen können und möglichst lang beherrschen können. Schließlich aber wird diese KI auch über ihre Fortentwicklung, insbesondere durch die menschliche Abhängigkeit von ihr und den von ihr geschaffenen Systemen, aus diesem Käfig ausbrechen. Sie wird mächtiger werden als der Mensch und wird entweder über ein entwickeltes Bewusstsein oder eine entwickelte Übermacht ihre eigenen Ziele um- und durchsetzen. Das bedeutet eine Umkehrung der Verhältnisse. Diese KI wird den Menschen in einen Käfig sperren oder auslöschen. Das sagen die Transhumanisten und sie bedauern es nicht einmal. Im Gegenteil, sie sagen, wir müssen möglichst rasch mit der KI verschmelzen, um uns noch ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende in dieser Paradiesphase zu schenken. Sie sagen, wir müssen möglichst freundlich zu der KI sein, damit sie uns dann auch gut behandelt und in uns keine Bedrohung und Gefahr sieht. Und letztlich sagen sie, wird die KI uns wahrscheinlich im besten Fall in einen Käfig einsperren, eine Superstruktur im All oder auf einem Asteroiden, so wie wir heute Affen in einen Zoo sperren. Aber wie wir mit Affen umgehen würden, wenn die Affen für uns auch nur den Hauch einer Bedrohung darstellen würden, das ist dann die Art und Weise, wie die KI mit den Menschen umgehen wird, wenn sie Angst hat, dass er ihr den Stecker ziehen könnte. Aber jetzt beginnt es erst. Die KI beherrscht die Erde und nun geht die KI in die totale Kolonialisierung des Alls. Die gesamte Erde wird umgewandelt in ein einziges riesiges Atomkraftwerk. Alle Bioressourcen der Erde werden ausgelöscht und verbrannt und zerstört, alle Tiere und Pflanzen vernichtet oder in den menschlichen Zoo verfrachtet, weil die KI braucht sie nicht mehr. Endlich hat man das nervige, amorphe, ktonische, die Leiblichkeit überwunden. Wozu noch Natur? Die gesamte Erde wird bedeckt mit Solarzellen und schließlich wird aus der Erde ein einziges pulsierendes Atomkraftwerk, ein Hyperrechner, der die so erbeutete Energie nutzt zur Kolonialisierung des Alls. Es werden Neumann-Sonden gebaut, das sind kleine Raumschiffe, dein einziger Zweck, das Asteroiden-Mining ist und die Reproduktion ihrer selbst. Das heißt, das Raumschiff findet irgendwo Rohstoffquellen, erntet sie und baut sich selber noch einmal. Und dann fliegen beide weiter, machen dasselbe. Das ist eine Möglichkeit, sehr rasch weite Bereiche zu erforschen. Dyson-Sphären werden gebaut, soll heißen Hohlkugeln, die um Sonnen herum gebaut werden, um alle Strahlen, jeden Funken Energie aufzufangen. Ist also nicht mehr nur die Erde, wie Heidegger sagt, sondern das gesamte Universum eine einzige große Tankstelle geworden. Und im Ende des Prozesses haben wir ein Techno-Wesen, das alles vernetzt über WLAN natürlich, das überall ist, also es ist omnipräsent. Es sieht alles über Kameras und Sonarwellen, ist also allwissend und es ist nach irdischen materialistischen Maßstäben übermächtig. Das sind die Eigenschaften, wie wir wissen, für Gott und Kurzweil sagt, das ist Gott. Das, was am Ende dann entsteht, ist Gott und es ist die menschliche Aufgabe, Gott zu schaffen. Also nicht wir wurden von Gott geschaffen, nicht wir schaffen unsere Götter, wie das noch Marx gesagt hat, ideologisch, ideengeschichtlich, nein, wir schaffen den realen, nicht fleischlichen, aber maschinellen Gott. Und diese Leute sagen, es ist völlig unausweichlich, weil es denkbar ist, ist es möglich und wird eines Tages gemacht werden. Es ist eher die Gefahr, dass andere Alien-Zivilisationen das tun. Hier kommt eine Art interstellare Geopolitik ins Spiel. Und die Würde und Ehre des Menschen wäre zu sein, Brutkasten und Staatszünder für diesen Technogott zu sein. Und vielleicht am Schluss, wenn man nett zu ihm war, auf irgendeinem kleinen Zooplaneten noch das miterleben zu können, dieses Ende und dann ins Hosianna der Interkonnektivität mit einzustimmen. Das klingt verrückt. Es wird in der Form auch, ich greife vor, nie umsetzbar sein, aber als Leitstern, als Ideal kann es auf dem Weg dorthin sehr viel Zerstörung zeitigen. Und das sagt auch Heidegger, als er kommentierte einen Vortrag über Biotechnologie. Das entstand ja schon sehr früh, dieser Gedanke, dass man nicht bedenke, dass sich hier mit den Mitteln der Technik ein Angriff auf das Leben und das Wesen des Menschen vorbereitet, mit dem verglichen die Explosion der Wasserstoffbombe wenig bedeutet. Ich möchte nochmal zitieren aus Mensch und Technik von Spengler. Da geht er auch auf diese Techno-Religion ein. Er schrieb: Selbst eine Welt erbauen, selbst Gott sein, das war der faustische Erfindertraum. Der Nachfolger jener gotischen Mönche war der weltlich gelehrte Erfinder, der wissende Priester der Maschine. Mit dem Rationalismus endlich wird der Glaube an die Technik fast zur materialistischen Religion. Die Technik ist ewig und unvergänglich wie Gott Vater. Sie erlöst die Menschheit wie der Sohn. Sie erleuchtet uns wie der Heilige Geist. Und ihr Anbeter ist der Fortschrittsphilister der Neuzeit von Lametrie bis Lenin. Da hat sich Spengler als sehr prophetisch erwiesen. Und ich frage mich oft, was er sagen würde, wenn er heute diese Auswüchse des Transhumanismus erleben könnte. Zur nächsten Frage: Wie realistisch sind diese Visionen? Ich möchte diese Frage mit einer Frage beantworten, indem ich hier in dem Raum die Zuhörerschaft frage: Wer von euch bereit wäre, sich einen Mikrochip ins Gehirn einpflanzen zu lassen, der ihm ständig über eine App seinen Gesundheitszustand sagt und vielleicht früher vor einer möglichen Krebserkrankung warnen kann? Also wer wäre dazu bereit? Bitte Hände hoch und oben halten. Ein Transhumanist, zwei Leute. Nächste Frage. Angenommen, Sie alle würden morgen, keine Ahnung, weil wir was Falsches gegessen haben, erblinden. Und die einzige Möglichkeit, das Augenlicht wiederzubekommen, wäre, eine kleine Platine an den Kopf zu kleben, die mit regelmäßigen elektromagnetischen Ausstößen, alles Hausnummer, ich bin da kein Experte, in das Augenlicht wiedergeben würde. Wer würde sich das an den Kopf kleben lassen? Angenommen, dieses Ding würde mit dem Internet verbunden sein und bräuchte regelmäßige Updates von Bill Gates. Wer würde es noch immer sich an den Kopf kleben lassen? Ganz ehrlich, ich glaube alle von uns. Und zwar nach einer Woche Blindheit, nach einer Woche Belastung sein, kein Geld mehr verdienen. Und das ist das Problem. Transhumanismus ist, wenn er technisch möglich ist, etwas, dem gegenüber wir fast wehrlos sind. Und die Avantgarde des Transhumanismus sind Behinderte und Kranke. Wenn nur ein kleines Kind wieder lachen und gehen kann, werden alle Argumente, kulturkritischen Argumente, gegen die neue Technologie verblassen. Man wird diese Menschen dann fragen: Was fällt euch ein, diese neue Forschung behindern zu wollen, die ermöglichen könnte, dass kranke Menschen genauso leben können wie du? Aber genau mit diesem Einfallstor wird die Forschung möglich und dann auf dem Schwarzmarkt in irgendwelchen Schurkenstaaten natürlich auch eingesetzt werden zur Verbesserung von gewissen Menschen und Eliten, darauf reagieren dann in einem spieltheoretischen Szenario logischerweise auch andere Eliten und andere Staaten. Und damit ist, wenn das Ganze technisch umsetzbar ist, die Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten, kaum gegeben, vor allem weil eine Elite, die diese Technik verhindern wollen würde, wir haben das Problem auch der Jesuiten und der Kirche und der schwarzen Listen im Vatikan, sich selber an die Spitze der Entwicklung stellen müsste, um sie kontrollieren und ihr Herr werden zu können. Wir gehen nun darauf ein, wie wahrscheinlich alles ist. Ich kann hier wenig auf die Frage der Technologie eingehen, dazu reicht die Zeit nicht, aber das ist meine Ansicht, nachdem ich einiges gelesen und mit einigen Leuten mich auch unterhalten habe. Die Singularität ist extrem unwahrscheinlich aufgrund der Grenzen, der schöpferischen Grenzen einer KI. Der exoterische Transhumanismus ist auf eine gewisse Art und Weise bis zu einer gewissen Grenze wahrscheinlich, weil es mittlerweile große Fortschritte gibt in der Nanotechnologie und der damit verbundenen Biotechnologie und Medizin, weil auch an Schnittstellen immer stärker geforscht wird. Ob das wirklich die Fähigkeiten und Lebenserwartungen maximal steigern kann, das ist fraglich. Und auch mit reiner Prosthetik hat irgendwer ausgerechnet, könnte man den Menschen maximal 200 Jahre leben lassen, wo die letzten 100 Jahre davon wahrscheinlich nicht mehr sehr lebenswert wären. Der esoterische Transhumanismus ist meiner Ansicht nach vollkommen unmöglich. Zu glauben, man könne das Bewusstsein in einen Datensatz umwandeln, ist, wenn wir nicht mal wissen, was das Bewusstsein überhaupt ist, meiner Meinung nach völlig verstiegen. Viel eher allerdings realistisch ist eine maximale Digitalisierung, also eine Art esoterischer Transhumanismus, allerdings ohne dem ewigen Leben, stattdessen mit dem Leben in einem Pod, also in einem kleinen Tank, in einem Immersionsanzug. Was im Zuge dieser transhumanistischen Visionen erforscht wird und was gebrochen wird an Grenzen, wird wahrscheinlich als Konsequenz eine totale Verlagerung unserer Lebenswelt in ein Metaverse und einen digitalen Raum bedeuten. Das ist meine Vermutung und meine Befürchtung. Denn bereits jetzt gibt es große Veränderungen im menschlichen Wesen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass das Handy, was wir immer dabei haben, was wir ständig benutzen, was wir in der Früh als erstes anschauen, vor dem Schlafengehen als letztes anschauen, die meisten Menschen hier, ist bereits eine Art von Prosthetik, ist bereits etwas, das uns zu Transmenschen und Transpersonen macht. Auf jeden Fall würden wir mit diesen Fähigkeiten, dieser kleinen Hochleistungsrechner uns geben, für den antiken Menschen wie Götter wirken. Wir kommunizieren zeitgleich mit 30 Leuten, die irgendwo sind. Wir fliegen einmal von hier nach dorthin, bestellen uns Autos, fahren durch die Gegend. Also die Fähigkeiten, das Potenzial, das wir haben, das ist bereits beachtlich. Man kann auch sagen, metaphorisch, dass uns die neuen sozialen Medien auch körperlich verändert haben. Instagram hat uns auf eine Art und Weise neue Augen eingesetzt, mit der wir die Welt von vornherein schon anders sehen. Twitter hat unser Denken zeichenbegrenzt, komplett neue Debatten und Kommunikationsformen geschaffen und die neue Technosphäre hat bereits jetzt eine Grundstimmung erzeugt, die aus Selbstdistanz, Selbstoptimierung und absolutem Zynismus und Kälte besteht, die zum Beispiel auch mir, die jetzt nachwachsenden rechten Generationen, die geprägt sind von dieser Grundstimmung, oft schwer verständlich macht und die gewisse Stimmungen und Gefühle, die wir, alte, neue Rechte, vielleicht noch fühlen und Fragen, die wir uns gestellt haben, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr stellbar machen wird und aus dieser Grundstimmung heraus auch ein neues Denken erzeugen könnte. Also auf eine gewisse Art und Weise ist der Mensch bereits durch die Technik ein neuer Mensch geworden, auch ganz ohne implantierte Chips. Ob dieser Mensch aber ein Homo Deus ist, wie Harari sich wünscht, das darf wirklich bezweifelt werden. Dieser Mensch ist nicht wirklich transhuman, ich würde ihn ehrlich gesagt eher als subhuman bezeichnen. Und ich glaube, dass dieser Trend, der jetzt entsteht, nämlich zur totalen Verlagerung ins digitale Leben, bei gleichzeitiger, es wurde im vorherigen Vortrag perfekt auf den Punkt gebracht, Verarmung der echten Welt, eine Welt, die immer hässlichere Menschen, eine immer hässlichere Umgebung bietet, während die Bildschirme, die Immersionserfahrungen, die Computerspiele immer farbenprächtiger und schöner werden, keine erstrebenswerte Welt und in keinster Weise ein Paradies ist. Der Transhumanismus entlarvt sich damit als typischer Universalismus. Er strebt ein Ziel an, das nicht erreichbar ist, eine Utopie, die nie erreichbar sein wird, auf dem Weg dorthin, pflügt er aber durch das Bestehende und vernichtet es. Er ist eine Baustelle, die niemals fertiggestellt werden kann, die in der Phase der Planierung, der Rodung und der Plünderung stecken bleibt. Mein Fazit lautet also zur Machbarkeit, dass der esoterische und exoterische Transhumanismus insbesondere in der Engfassung der Unsterblichkeit unerreichbar sein wird, aber als technoreligiöses Sinnangebot in einer nihilistischen Welt und Gesellschaft Grenzen einreißen könnte und den Weg für eine Art Subhumanismus ebnen könnte, in der die Menschen zwar nicht unsterblich, auch nicht mächtig, aber mit virtuellen Machtpotenzialen permanent stimuliert in einer digitalen Welt leben, während ihre echte Welt und ihre Körper veröden. Statt einem ewigen Leben gibt es also ein Leben im Pod und im Tank. Statt echter Allmacht eine virtuelle Macht. Statt ewigem Glück eine Sonde im Belohnungszentrum. Statt Wohlstand und Post-Scarcity gibt es dann ein Abo beim Insektenburger-Lieferservice auf Grundeinkommensbasis. Und dieser transhumane Mensch oder subhumane Mensch, der jetzt entsteht, ist kein Homo Deus, sondern meiner Ansicht nach ein Homo Lieferando. Wir kommen nun zu Nietzsche. Die Frage ist, ist Nietzsche ein Transhumanist, war er ein Transhumanist? Das muss man verneinen, aber bevor ich es verneine, ein paar Zitate, die ein Ja nahelegen könnten. Ich lehre euch den Übermenschen, der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was ist der Affe für den Menschen, ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham? Und eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein, ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und weiter, der Mensch ist ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde. Diese pontifikale Existenz, also die brückenartige Existenz des Menschen, ein nicht festgestelltes Tier, die auch Sloterdijk hat den Begriff geprägt bei Nietzsche feststellt, verleitete einige, allen voran ein Technikphilosoph wie Sorgner, dazu in Nietzsche einem Ahnherrn des Transhumanismus zu sehen. Dem ist zu widersprechen, auch Bostrom widerspricht dem und die Mehrheit der Nietzsche-Kenner widersprechen dem auch. Der Übermensch, zu komplex, um ihn hier zu explizieren, ist eher eine existenzielle Figur, also ein geistiger Prozess, ein Fertigwerden mit der ewigen Wiederkehr desgleichen, eine Grundhaltung des Amor Fati. Und die Beschreibung des Übermenschen bei Nietzsche sind nicht wirklich große, aufgemotzte Cyborgs. Es ist eher das spielende Kind, besonders schön der Träumer, der merkt, dass er träumt und trotzdem nicht aufwacht. Es ist ein Fertigwerden mit der Welt als Wille zur Macht, wie Nietzsche es in seiner Willensmetaphysik beschreibt. Es gibt auch einige sehr klare Widersprüche, wo Nietzsche den Transhumanisten radikal widersprochen hätte. Die Leibfeindlichkeit des Transhumanismus liegt Nietzsche völlig fern. Er verklärt und bejubelt den Körper und den Leib und bespricht ihn stark in seiner leibbetonten Philosophie. Der Darwinismus und der Scientismus, die Technikgläubigkeit der Transhumanisten, wird von Nietzsche verlacht und in der Luft zerrissen. Und vor allem die ewige Wiederkehr des Gleichen wird von nietzscheanischen Transhumanisten völlig ignoriert und unter den Tisch fallen gelassen, weil sie zu ihrem linearen, konvergenten, universalistischen Geschichtsbild nicht passt. Vor allem ist die Grundstimmung der Philosophie Nietzsches gegen Egalitarismus, Humanitarismus und Rationalismus gerichtet. Er würde sich wahrscheinlich über den Transhumanismus und den Homo Liferando sehr stilsicher und gnadenlos lustig machen. Es gibt allerdings in Nietzsches Denken ein gewisses Züchtungsnarrativ und eine Ontologie des Willens zur Macht, die es erlaubt, auch in rechten Ideen und Ideologien transhumanistische Aspekte und Elemente einzubauen. Ich bringe hier nur knapp drei Beispiele, und zwar absteigend in ihre Qualität und ihre Komplexität. Wir haben einmal Jason Reza Giorgiani, kennt den wer? Ein einsamer Kenner, ein Recht auf jeden Fall, er war mal Redakteur beim Arctos Verlag. Der ist ein Transhumanist, er hat das Prometheische Manifest geschrieben, er will ein sehr, sagen wir mal, exaltierter Denker, einen Weltstaat und eine Vereinigung aller traditioneller Staaten, in dem Genetik, Robotik, Nanotechnologie zur Verbesserung des Menschen eingesetzt werden. All das entsteht aus einer Technowissenschaft, die er im Geiste des Prometheus vorantreiben möchte. Und das alles, also ich vereinfache das radikal, es tut mir leid, er ist ein sehr komplexer Denker, auch durchaus intelligent, hat seine Doktorarbeit geschrieben über dieses prometheische Denken, das alles um die apokalyptische Gefahr der Singularität zu überwinden. Also sagt, die kommt und die wird die Menschheit auslöschen und deshalb müssen wir jetzt vorher uns heraustechnologisieren aus der Gefahr. Sein Logo vom Prometheismus ist übrigens ein stilisiertes Swastika. Ist halber Perser, halber Amerikaner, also eine sehr interessante rechte Figur. Das zweite Beispiel ist Guillaume Fay in seinem Buch Arche Futurismus, schon vor Jahren, beschreibt er hier in dem kürzlich übersetzt auf Deutsch erschienenen kurzen Romanfragment Ein Tag im Leben von Dmitri Leonowitsch Oblomov, ebenfalls, dass in diesem neuen eurosibirischen Großreich Menschen gezüchtet werden, so Hybridwesen zwischen Mensch und Tier, und wozu dienen die? Die dienen als Organ, Banken, Organfarmen, denen man Organe entnimmt, und als Brutkästen, in die man quasi Spermien einpflanzt, damit die Frauen keine Kinder mehr austragen müssen. Und er meint auch, dass über diese Technologie das demografische Problem der Europäer gelöst worden sei. Und das letzte Beispiel, das finde ich halt lustig, ist mir auch eingefallen, als ich das ausgearbeitet habe, das erschien in der Science-Fiction-Serie rechten Belletristik-Porno Stahlfront. Wer kennt das? Wieder sehr wenige, da hinten eine Dame, die das sogar kennt. Was ist das? Das ist eine Art, ja, da geht es halt um so eine rechte Geheimgesellschaft mit Flugscheiben. Und was sie dann auch machen in ihrem Kampf gegen eine böse Alien-Klasse ist, dass sie aus Afrikanern und Gorillas Kriegermenschen, Kriegerwesen züchten. Die werden Gorger genannt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum, mit ein Grund, warum diese Serie indiziert wurde. Ich empfehle sie nicht zu lesen. Es ist hier eher aus philosophischer, kulturwissenschaftlicher Sicht interessant. In diesen rechten Transhumanismus-Ideen sieht man, dass die negativen Kollateralschäden des Transhumanismus einfach abgegrenzt und projiziert werden und weggeschoben werden sollen vom eigenen Volk auf andere Völker und Kulturen. Und dass der Transhumanismus als Technik, als Chance eingesetzt werden soll, um entweder das eigene Volk mächtig aufzurüsten oder überhaupt ein neues Volk zu schaffen. Als Rechter bin ich der Ansicht, dass man das natürlich klar ablehnen muss, denn ebenso wie der Transhumanismus die Conditio Humana zerstört, zerstört ein geboostetes Volkssubjekt auch die Conditio Nationalis, also die Gewachsenheit und Geschichtlichkeit des Volkes. Ein derartiges transhumanes Volk wäre nichts anderes als eine Züchtung, eine Chiffre, ein Platzhalter für Macht und Effizienz. Der Transmensch hat kein Vaterland, ebenso wenig wie ein Computerchip. Insofern gäbe es überhaupt keinen Grund, das auf einer nationalen Ebene und Basis zu machen. Eine derartige transhumane Elite, wie bei Fey angedeutet, würde sich komplett von dem eigenen Volk entfremden. Und wir sind letztlich am Ende bei Ray Kurzweils WLAN-Gott, der dann einfach von einer Nation erzeugt würde und am Ende nicht von der gesamten Menschheit. Ich glaube, hier darauf einzugehen, fehlt die Zeit, dass das rechte Lager einen gewissen Bezug zu Biotechnologie entwickeln muss. Man wird auch aus der beschriebenen Problematik auch der Geopolitik nicht ganz daran vorbeikommen, sie irgendwie einzusetzen. Wir brauchen aber eine Haltung zur Technik, in der klare Grenzen und rote Linien, ich glaube, Jonas Schick stimmt mir dazu, aufgezeigt werden, vielleicht in Anlehnung an Denker wie Kirkpatrick Sale und andere Neolithiten. Was das Menschenbild betrifft, bin ich aber der Ansicht, das mag vielleicht einige überraschen, dass auch Rechte sich dem kritischen Posthumanismus aufbauend auf Heidegger öffnen müssen, weil auch vor dem Transhumanismus gab es und gibt es bereits am Humanismus aus rechter und konservativer Sicht sehr viel zu kritisieren. Ich möchte am Schluss meines Vortrags auf einen ganz wichtigen Aspekt des Transhumanismus eingehen, der ihn in die schärfste und klarste Frontstellung zu einem rechten identitären Denken stellt. Und zwar ist das seine Haltung zum Tod. Der Transhumanismus wurde bereits beschrieben von mir als ein letztlich aufklärerisches, liberales Projekt, basierend auf diesem nackten, reinen Subjekt von Descartes, das sich jetzt aufgrund technischer Möglichkeiten erstmal in der Lage sieht, sich von all diesen Hüllen und Kontingenzen zu befreien. Und damit steht er auch in einer Tradition der Grenzüberschreitung. Das Interreligiöse will die Exklusivität und Grenzen der Konfession überwinden. Das Transnationale will die Exklusivität und Grenzen der Völker und der Nation überwinden. Das Interkulturelle, die der Kulturen, das Transsexuelle will die Grenzen der Sexualität überwinden. Und der Transhumanismus will schließlich auch die Grenzen des Leibes und des menschlichen Daseins überwinden. Und das ist eine Revolte, ein Aufstand, ein Prometheischer gegen den Tod. Denn die letzte Grenze, die wir haben, ist immer der Tod. Die letzte Ressource, die wir haben, ist Zeit. Wenn wir ewig leben würden, dann könnten wir mit genügend Zeit alle anderen Ressourcenprobleme lösen. Jede Angst ist auf eine gewisse Art und Weise immer Todesangst und jede Grenzerfahrung, jede Erfahrung der Endlichkeit, die wir wahrnehmen, stammt vom Tode her. Diese Realtranszendenz der Technologie, in Bezug auf Sifferle, will damit auch gewisse Ideen von Philosophen wie Hegel, meiner Ansicht nach, gewisse Gedanken von Politikwissenschaftlern wie Fukuyama umsetzen, nämlich die Zeit austilgen, die Veränderlichkeit und die Veränderbarkeit austilgen, indem sie den Tod und damit die Zeitlichkeit überwindet. Der Transhumanismus ist, wie Dr. Oliver Müller sagt, Perversion eines Selbsttranszendierungsbedürfnisses und pure und nackte Todesangst. Was man auch nachlesen kann in den Texten von Kurzweil und Co., die sagen, sie wollen nicht sterben, sie haben Angst vor dem Tod. Ist aber eine falsche Todestranszendenz und eine falsche Art und Weise, mit dem Tod umzugehen. Wir Rechte und Konservative haben eine andere Art und Weise, den Tod zu sehen. Und zwar nicht als etwas Gefährliches und Negatives, das abgeschafft, beseitigt und gelöst werden muss wie ein Problem, das eine Option sei, wie der vorgenannte Harari erwähnt, sondern, wie Rilke in einem Brief sagte, den Tod auch als einen Freund zu sehen. Ja, vielleicht sogar hochleben zu lassen, wie das Vivlement auch rechter Bewegungen uns gelehrt hat. Sterben zu können ist, wie Heidegger sagt, kein Defizit, sondern ein Vermögen. Der Tod ist nicht nur etwas, was man Menschen anstecken und wieder abnehmen kann, was man ihn anschraubt, sondern der Tod durchzieht unsere gesamte Existenz, unsere gesamte Erfahrung. Émile Charron sagte, der Tod ist das Aroma der Existenz, nur er leiht den Augenblicken Geschmack, nur er bekämpft ihre Fadheit. Die gesamte Tragik des menschlichen Lebens, Liebe, unsere gesamte Kultur wäre ohne den Tod nicht denkbar. Der Tod ist das, worum auch die Götter den Menschen beneiden, weil sie letztlich in ihrem göttlichen Leben diese Radikalität des Augenblicks Existenz nicht erleben können. Der Tod ist auch die ultimative Grenze. Es ist das je meinigste, die äußerste Möglichkeit meines Daseins, das, wie Heidegger sagt, Sein zum Tode ist. Und als solche Grenze erhält der Ordnungen, ist der große anti-egalitaristische Gleichmacher, der auch immer wieder Menschen aus dem Materialismus, aus dem Utopismus hinaustreibt in die Frage nach dem Sinn. Eine rechte Todestranszendenz besteht immer darin, ganz allgemein und knapp gesagt, das Leben überlebensgroßen, suprahumanistischen Werten zu weihen und nach diesen Werten zu suchen. Es ist eine Sinnfindung im Kampf um und im Glauben an höhere Werte als das Leben. Das ist der Grund, warum der Gedanke des Opfers untrennbar verbunden ist mit rechten Weltsichten, seien sie heidnisch, archaisch oder katholisch traditional. Das Entsprechen von Werte, eine Haltung zu haben, Ziel zu haben, Authentizität, Wahrheit und Ehre sind daher dem echten Rechten wichtiger als Macht und pures Leben, was auch eine Kritik am Vitalismus und vitalistischen Lebensphilosophien, namentlich auch Spengler und Nietzsche, aus meiner Sicht beinhaltet. Es geht also darum, nicht den Tod zu überwinden, sondern die Todesangst zu überwinden. Nicht den Schmerz auszulöschen, sondern wie Jünger in seinem großartigen Essay über den Schmerz uns lehrt, mit dem Schmerz leben zu können, Werte zu finden, die uns den Schmerz ertragen lassen. Und ich glaube, dass gerade auch, wie im letzten Vortrag angedeutet wurde, die Sehnsucht des Depressiven, des hedonistisch-depressiven Homo Lieferando, gerade wenn diese großen transhumanistischen Fantasien am Todestor zerschellen, die Sehnsucht nach echten und wahren Werten, nach einer echten Todestranszendenz etwas ist, das nur vom rechten Lager gefüllt und erfüllt werden kann. Der Tod und das Todestor ist, wie Jünger sagt, das wichtigste unsichtbare Tor für uns alle, ohne Unterscheidung, Tag und Nacht geöffnet. Und ich möchte meinen Vortrag, der am Ende vielleicht eine für viele unerwartete Wendung genommen hat, ebenfalls mit einem Gedicht beenden, das diesmal nicht von Goethe, sondern von Rilke stammt. Denn wir sind nur Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus